Wir wollen heute ein Wort Gottes zusammen betrachten aus dem Römerbrief. Schlagen dazu Kapitel 8 auf. Nehmen den einen Vers 29. Römer 8, Vers 29, wo es heißt, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Soweit Gottes Wort. Der Psalmist, der Mann Gottes Alten Testaments, sagt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar, sagt der Psalmist, sind deine Werke. Der Psalmist redete von der Schöpfung unseres Fleisches. Und wir schauen ein wenig hinein in die neue Schöpfung, von der wir heute ein wenig erfassen möchten, wie wunderbar seine Werke sind. Diese erstaunliche Weise beinhaltet, dass wir von Gott erkannt wurden. Bevor ich mit jemand Gemeinschaft habe, muss ich ihn erst kennen. Bevor ich weiß, wer ist, muss ich ihn gesehen haben. Gott sah uns vor Zeiten. So groß ist unser Gott. Dass Gott uns erkannt hatte und dass wir von ihm erkannt sind, Galater 4, Vers 9, steht es geschrieben. Weil uns Gott erkannte, hat er uns auch zuvor bestimmt. Er hätte uns nicht zuvor bestimmen können, wenn er uns nicht zuvor erkannt hätte. 1. Korinther 2, 7. Dort heißt es, wann hat er uns erkannt? Vor den Zeitaltern. Ich weiß, dass wir uns da nicht besinnen können, wie das damals war. Bevor es überhaupt eine Epoche gab, die Zeit Ablauf beinhaltete. Das heißt also, weit, weit in der Ewigkeit zuvor. Aber mit einer Zweckbestimmung hat er uns zuvor bestimmt. Zur Zweckbestimmung, wie wir hier in dieser Bibelstelle lesen, unserer Herrlichkeit. Die Herrlichkeit wird unser sein. Vorzeiten. Von Gott erkannt, von Gott zuvor bestimmt. Was hat der Psalmist gesagt? Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, auf eine ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wir dürfen darüber hineinschauen. In die wunderbaren Zusammenhänge, in die Weisheiten unseres Gottes von einmaliger Herrlichkeit und Schöne. Unser Gott. Und darin sind wir auserwählt. Auserwählt in Christo. Jetzt sagt die Bibel, Epheser 1, 4, vor Grundlegung der Welt. Da hat es noch keine kosmische Welt gegeben. Da hat es noch keine Engelwelt gegeben. Bevor die Grundlagen einer irgendwelchen Welt gelegt wurden, da hat er uns auserwählt. Und diese uns betreffende Auserwählung in der Ewigkeit irgendwann geschah, nicht nach Willkür Gottes. Sondern die Bibel sagt in 1. Petrus 1, 2, nach Vorkenntnis Gottes. Vorkenntnis Gottes. Jawohl, Gott hat vorher schon Kenntnis gehabt der Dinge, die er in Ewigkeiten einmal tun will. Aber das ist wunderbar, wenn man dann errettet ist und solche Worte lesen darf. Wo wir herkommen und wie groß dieser Gott ist. In der Vorkenntnis Gottes liegt unsere Bestimmung, die Bibel sagt im Textwort, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, wir sind errettet mit der Zweckbestimmung, Christus einmal ähnlich zu sein. Und die Zeit ist hier. Durch all die Ewigkeiten hindurch ist jetzt der Augenblick gekommen und ist jetzt Christus ähnlich zu sein. Nun, der Apostel Paulus, der uns diese wunderbaren Worte von Römer, Kapitel 8, Vers 9, mitgeteilt hat, verwendet hier das Wort Bild. Und wir fragen, was der Apostel mit diesem Bild überhaupt meint. Nun ja, ob sich's um die Großmutter, ob sich's um einen Vater oder einen Verwandten oder einen reichen Vorfahren oder eine kluge Person handelt, ein Porträt wird für jemand nur dann einen Wert haben, wenn es nicht entstellt wiedergegeben ist. Wenn das Bild mit der Person genauest übereinstimmt. Und je genauer die Gesichts- und die Wesenszüge dieses Menschen mit dem Porträt harmonieren, desto wertvoller ist ein solches Gemälde, ein solches Bild. Im Text wird vom Bild des Sohnes geredet, in dessen gleicher Form wir sein sollen, wie Gott uns finden will. Das sind wir aber nur und nur dann, wenn wir seine Eigenschaften angenommen haben. Dann sind wir in seinem Bild. Gott will uns im Bilde seines Sohnes sehen. Das ist, wenn wir seinen Gehorsam, seine Treue, seine Langmut, seine Sanftmut, seine Liebe, seine Wahrheit und so weiter in uns aufnehmen, zur Schau stellen, darstellen. Die Annahme der Tugenden unseres Herrn sind das, was uns betrifft, der tiefe Ausdruck der Gemeinschaft mit ihm. Seine Tugenden, seine Eigenschaften darzustellen, ist tiefe Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Unsere Verwandlung in das Bild seines Sohnes hat auf den Christus eine Wirkung. Nämlich die Wirkung, wie wir gelesen haben, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Müssen wir etwas noch dazu sagen. Die Erstgeburt hatte nach der Weisung der Heiligen Schrift Rechte und Pflichten, wodurch der Erstgeborene in eine ganz bestimmte Familienstellung gebracht wurde. Eine solche Stellung hat nicht nur mit Zeit und Alter zu tun, sondern mit Vorrang vor anderen, mit Hoheit, mit Macht, mit Majestät und mit Würde. Das ersehen wir bei Jakob und Esau in ganz besonderer Weise. Aber auch bei Josef und Ruben in einer etwas anderen, aber in besonderer Weise. Diese Leute, die ja der Zeit nach nicht Erstgeborenen den Platz und die Würde des Erstgeborenen einnahmen. Sowohl der Jakob den Platz des Esau, wie auch der Josef des Ruben. Und Gott nimmt das auf und redet in seinem Wort. In Betreff zu seinem geliebten Sohn, der offenbar werden sollte im Fleisch, und spricht. So redet also Gott und spricht in den Psalmen prophetisch, Psalm 89, Vers 27. Und da steht geschrieben, so will auch ich, sagt Gott, ihn, Christus, zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Das sind Worte. Da steckt was dahinter. Wollen's gleich sehen, was dahinter steckt. Wir haben wunderbare Schattenbilder. Ganz kurz schauen wir in ein solches Schattenbild hinein. Das Schattenbild des großen Königs in Israel. Nach Frieden und des Reichtums war Salomo. Er regierte ausnehmend und in seiner Weisheit, die Bibel sagt, 40 Jahre. Der höchste König der Erde wird in Frieden und seiner Weisheit 1000 Jahre regieren. Stellen wir mal den Unterschied vor. 40 zu 1000. Jesus Christus, unser Herr. In gleicher Weise verhält es sich mit der Gemeinde der Erstgeborenen nach Hebräer 12, Vers 23. Von denen es heißt, dass sie in den Himmeln angeschrieben sind. Und es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wir es hier mit der neutestamentlichen Gemeinde zu tun haben. Eben im Vergleich des Nachfolgenden mit den Geistern der vollendeten Gerechten, die ja durch Tierblut nicht vollendet sein konnten in der Beziehung der Ewigkeit, unter welchen wir die Heiligen des Alten Testaments erkennen. Die in Lukas 10, Vers 20b erwähnten, im Himmel angeschriebenen, sind auch dann als Gemeindezugehörige zu betrachten, wenngleich der Heilige Geist erst circa 2 Jahre später ausgegossen wurde. Der Geist, welcher zugleich auch der Gründer der Gemeinde war und ist. Die Heiligen des Alten Testaments waren der Zeit nach die Erstgeborenen. Aber die Jüngeren, die Gemeinde, empfingen den Vorrang seiner Gnade, seiner Würde, seiner Zweckbestimmung und nehmen bereits heute der Stellung nach diesem Platz ein. In der gleichen Weise finden wir den Vorrang in Lukas 15, ab Vers 11, die Geschichte, wo jener dort erwähnte Mensch 2 Söhne hatte. Wir kennen die Geschichte. Zwar hatte der Ältere das Erstgeburtsrecht, nicht wahr? Aber der Jüngere war es. Er empfing. Er empfing, wovon der Ältere sagt, mir hast du niemals so etwas gegeben. Zu dem Vater. Was sagt der Vater? Es gebührt sich. Was hatte er denn, der Junge, der sich nur in Sünden herumgewühlt hatte? Das beste Kleid. Das sind göttliche Maßstäbe. Einen Ring an seinem Finger. Der alte Sohn, der hatte die blanken Hände. Können wir jetzt im Einzelnen nicht darauf eingehen, was das bedeutet. Das gemästete Kalb. Der Reichtum. Musik und Reichen. Und die Fröhlichkeit. Alles das ist dort erwähnt. Paulus, der Heidenapostel, spricht in Kolosser 1, Vers 15 von dem Herrn, dass er, der Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Nicht das unsichtbare Bild, sondern das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Müssen wir etwas dazu sagen. Allgemein leitet der Herr seine Erstgeburt aller Schöpfung in der Verbindung mit seiner Gottessohnschaft ab. Was hat er gesagt zu den Israeliten, die ihn nicht anerkannten? Ihr Abraham wart, bin ich. Da sind die beide aus den Schuhen gesprungen. Was? Haben sie gesagt. Du bist noch keine 50 und? Da brauchen sie ja nur nachzulesen. Bezüglich der Erstgeburt aller Schöpfung und unter vielen Brüdern werden wir sofort an die neue Familie, der Familie Gottes erinnert, die sich in sündloser Geburt bewegt. Der Jesus war sündlos, als er über diese Erde ging. Wer vermag mich, hat der Jesus gesagt, einer Sünde zu überführen? Andere übersetzen zu zeigen oder zu zeigen. Wie auch die neue Schöpfung in uns, die nach 1. Johannes 3, Vers 9b, die Bibel sagt so, nicht sündigen kann. Das ist nicht von uns hier geredet, sondern von der neuen Schöpfung. Manche verwechseln das, dann kommen sie nicht klar. Die Bibel sagt, nicht sündigen kann. Diese neue Schöpfung betrifft die Familie Gottes. die Gemeinde seines Leibes und ist genau wie unser Herr Jesus durch Geburt in die Welt gekommen. Auch unsere neue Geburt. Von solcher Schöpfung, der Herr wie wir, durch den Heiligen Geist. Er, der Erstgeborene ist. Wenn also Christus das Bild des unsichtbaren Gottes ist, war also sein abgegebenes Bild vom Vater, welches er abgab, so genau, so präzis, so übereinstimmend, dass er sagen konnte, wer mich gesehen, hat den Vater gesehen. Verstehen wir es jetzt? Demnach ist unser Herr durch sein Leben im Fleische ohne Sünde der erste Mensch in Knechtsgestalt. Vom Adam brauchen wir nicht mehr zu reden. Wir wissen, der ist gekippt. Dort im Garten damals, im Anfang. Der hat den Anfang schon nicht überstanden. Bezüglich seiner Gottessohnschaft ist er, unser Herr, ohne dies der Eingeborene. Dadurch ist er vor allen, steht geschrieben. Vor allem. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Kolosser 1,17. Nochmal zurückzukommen, zwei Verse vorher, Kolosser 1,15, sehen wir unseren Herrn als den Erstgeborenen aller Schöpfung. Und in Vers 18, drei Verse weiter, sehen wir ihn als den Erstgeborenen, so steht es geschrieben, aus den Toten. Aber auch der Johannes nennt ihn in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 5, der Erstgeborene der Toten. Weil er der Erste war, der durch und aus den Toten auferstanden ist. Weil unser aller Lebensweg letztlich im Fleische in den Tod führt, hat der Herr Jesus am Fleischestod teilgenommen, gleich uns. Nur ist ihm der Titel Erstgeborener aus den Toten zuteil geworden. Der gebührt ihm auch. Damit er in allem den Vorrang habe, der ihm gebührt. Die Bibel sagt ja im Neuen Testament, Ehre, dem die Ehre gebührt. Sie gebührt ihm, wir bringen sie ihm, freudigen Herzens. Darin hat er in allem den Vorrang, denn zwischen uns und ihm ist ein riesiger Unterschied. Wir sind als Erstgeborene die Frucht seiner Leiden. Das ist eine Basis. Aber seine Eingeburt gründet sich auf seine Gottheit, die Eingeburt, Eingeborene, in welcher er nie geboren wurde. Denn er, der Sohn Gottes, ist kein Geschöpf. Genau deshalb sagt der Apostel, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, als Menschensohn. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde. Die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn geschaffen. Und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Allein auf diese Mitteilung weist die Anrede Erstgeborener und steht zugleich in Verbindung mit der Fleischwerdung Jesu. Wir sehen und erfassen hier das göttliche Verwandtschaftsverhältnis mit dem Vater und die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, der in des Vaters Schoß ist. Der Ausdruck Eingeborener bezeichnet ausschließlich das, was sein ist, was allein ihm eigen ist, während in Erstgeborenen ausgedrückt ist, was er in Gnaden mit anderen teilen will, mit uns. Die Gnade Jesu ist es, die uns in Gott hat wiedergeboren werden lassen. Paulus, durch Gnade seid ihr errettet, Epheserbrief, kennen wir. So hat also Gott sich für wahr nicht der Engel angenommen, sondern des Samens Abrahams. Dass er sich unserer angenommen hat, berechtigt nicht zur Hybris, zur Überheblichkeit. Gnade ist etwas, was wir überhaupt uns nicht verdienen können. Und wenn wir anfangen, uns die Gnade verdienen zu wollen, dann empfangen wir sie nicht. Aber weil der Herr Jesus es ist, der sich hat unserer angenommen, sind wir göttlicher Natur geworden, weil er göttlich ist. Die Frucht von Golgatha sind wir in ihm. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, sagt das Wort. Alle, die er zuvor bestimmt hat, hat er zuvor erkannt, dem Bilde des Sohnes gleichförmig zu sein. Alle, die wir errettet sind, sollen das Bild des Sohnes tragen. Wir sollen kein Schild vor uns hertragen. Vorsicht, jetzt kommt einer, der das Bild des Sohnes hat. So nicht. Das Wort sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. Und genau deshalb trug der Sohn des Vaters Bild. Der Sohn trug des Vaters Bild. Nun aber sollen die Menschen um uns an dir des Sohnes Bildes erkennen. Kann denn der Herr Jesus sagen, wer dich, Emil oder wie du heißen magst, gesehen hat, hat Jesus gesehen? Das will der Herr Jesus mit uns allen vorhaben. Und können denn die Verlorenen sagen, wer dich, Emil, oder wie du heißen magst, gesehen hat, ist mit Jesus, dem Herrn, in Berührung gekommen? Die verlorene Welt soll das Bild des Sohnes an deiner Demut, an deiner Liebe, an deiner Freude, an deinem Frieden, an deinem Zeugnis und vieles mehr Jesus erkennen. Deshalb sollen wir doch das Sohnesbild tragen, wie der Herr das Bild des Vaters oder des Vaters Bild trug. Weil sowohl der Erstgeborene, der Maria, Matthäus 1, 25, wie auch wir nach der neuen Schöpfung, sowohl der Herr als auch wir, von einem Geist gezeugt worden sind. Darum schämt er sich nicht, uns, sie oder auch uns Brüder zu nennen, indem er spricht: Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Hebräer 2, Vers 11 bis 12. Ja, um überhaupt für den Herrn Jesus ein rechtes Werkzeug zu sein, hat Gott uns dem Bilde der Lehre, uns dem Bilde der Lehre übergeben, Römer 6, Vers 17. Das wollen wir zum Schluss betrachten. Römer 6, Vers 17. Paulus drückt zu Beginn dieses Verses das, was in seinem Herzen ist, aus. Er sagt, wie wir es auch manchmal deplaziert unter Menschen hören: Gott sei Dank. Gott aber sei Dank. Was kommt denn jetzt in diesem Vers? Dass Paulus den Dank Gottes zuerst ausdrückt, wie eine Last, die von seinem Herzen ist. Ach, Gott aber sei Dank. Das beinhaltet der Vers. Und fährt fort: Einst waren sie Sklaven der Sünde gewesen. Nun aber waren sie von Herzen gehorsam geworden. Diesen Satz, Kapitel 6, Vers 17, hätte er nicht an die Korinther schreiben können. Das konnte er nur nach Rom berichten. Und wir wollen sehen, was hier gemeint ist. Dieser Gehorsam war Anlass, dass sie, die Römer, dem Bilde der Lehre übergeben werden konnten. Das waren die Korinther nicht. Das waren auch viele andere nicht, aber die in Rom waren das. Es ist also der Wille Gottes, dass wir in den genauen, bildhaften Konturen, nicht außerhalb, der Lehre des Wortes wandeln. Jedes Kind Gottes hat eigene Gedanken, hat eigene Ideen, hat ein eigenes Verständnis gegenüber der Heiligen Schrift und gegenüber seinem Nächsten. Das müssen wir alle zugestehen. Diese unsere Erkenntnis über Gottes teurem Wort ist als Erkenntnis Stückwerk, sagt die Bibel, von dem jeder Einzelne tiefst überzeugt ist, dass seine Erkenntnis richtig ist. In solcher Fleischesgesinnung, bei einer Summierung von Gläubigen, wäre Gemeindeleben überhaupt nicht mehr möglich. Das Geheimnis der Gläubigen zu Rom war, dass sie von Herzen gehorsam waren. Nur so ist ein biblisches Bild der Lehre überhaupt möglich. Bei Auftritt von gegensätzlichen Lehrmeinungen, egal wo es ist, fehlt in einer Gemeinschaft von Gläubigen Gehorsam der Herzen. Das Neue Testament, und das ist Lehre, teilt uns mit, wer wem zu gehorchen hat. Ist das nicht der Fall, bewegt man sich noch in der Sklaverei der Sünde. Wie es in Vers 17 heißt. Man will das nicht, aber man tut. Man möchte das nicht, aber Gott sieht so. Bild der Lehre ist Herzensgehorsam. Ich komme noch drauf. Was überhaupt nur ganz wenige der Kinder Gottes kennen. Und oftmals wird der Herzensgehorsam von Ungehorsamen als Unfähigkeit, als Ungeistlichkeit deklariert oder hingestellt oder lächerlich gemacht. Herzensgehorsam geht sehr, sehr tief. Sehr tief. Geht bis in das Herz Jesu hinein. Und darf nicht mit Erkenntnisgehorsam verwechselt werden. Erkenntnisgehorsam, was ich vom Wort Gottes erkenne, ist Stückwerk, sagt die Bibel. Herzensgehorsam ist etwas anderes. Paulus sagt, Gott aber sei Dank. In Rom gab es so etwas von Herzensgehorsam. Ist für mich sehr schwer jetzt, aber ich möchte versuchen, anhand eines Beispiels zum Schluss den Herzensgehorsam mit wenigen Worten zu umreißen. Ein Bruder kam zu uns und sagt, der Herr hat mir klar gemacht, ich soll aufs Missionsfeld gehen. Mir hat er klar gemacht, dass die Reife noch gar nicht da ist. Einen anderen Ältesten hat er das Gleiche klar gemacht, die Reife ist gar nicht da. Wenn man fragen würde, Bruder, meinst du, die Reife sei bei mir da, könnte man antworten. Aber wenn man mir sagt, der Herr, ich werde mich hüten und werde gegen den Herrn angehen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das ist eine Sache, die liegt schon viele Jahre zurück. Wir haben uns unterhalten und haben gesagt, um der Liebe der Herzen willen, sagen wir ja. Entgegen unserer Erkenntnis. Und tun aus tiefstem Herzen mit. Und beten dafür. Und stellen uns ganz dahinter. Geschwister, das mag als Unfähigkeit hingewiesen werden. Das ist Herzensgehorsam. Entgegen der Erkenntnis, sich voll einzusetzen. Es ging aufs Missionsfeld. Und da wurde nun erlebt, wie Gott in seiner Liebe selbst überführte, dass der Bruder nach wenigen Wochen selbst zurückkam und sagt, der Herr hat mir gezeigt, es war nicht richtig. Es kam aus meinem Begehren heraus. Es kam aus meinem Fleische heraus. Ich bin wieder da. Die Liebe der Herzen war nicht verletzt, der Friede Gottes war gewahrt. Wenn Gläubige von der Erkenntnis her gehorsam sind, dann hätten wir Nein gesagt, da wäre eine andere Gemeinde und wäre dann im Ungehorsam hinaus. Und dann wäre er zurückgekommen, weil Gott nicht Ja gesagt hat. Und dann hätte er irgendwo rumgeschmollt. Und wäre ein Anfechtungsgegenstand für die Finsternis geworden. Der Herr Jesus hätte es 80 Milliarden Mal besser gehabt, er wäre in des Himmels Herrlichkeit geblieben. Er kam aus Herzensgehorsam entgegen dieser ganzen Herrlichkeit kam er und sagt Ja und wurde arm unseretwegen. Ich habe mich schon oft gefragt, angesichts der vielen Milliarden Verlorenen, hat sich denn das rentiert, eine Handvoll aus der Menschheit herauszuretten? Da müssen wir sagen, ja, aus den Gründen des Herzensgehorsams. Ich bin gekommen, oh Gott, deinen Willen zu tun, war sein Motiv. Möchte der Herr uns heute zeigen, was Herzensgehorsam ist. über das Paulus Triumph halten konnte. Gott aber sei Dank! Amen.